Geschwister, haben Sie sich jemals gefragt, wieder oder gewünscht, wieder ein Kind zu sein? Mit meinem heutigen Wissen könnte ich doch vieles anders machen. Das heißt natürlich viel besser. Sind Ihnen schon mal solche Gedanken gekommen? Nun, ich denke, jedem von uns sind solche Gedanken schon mal in den Sinn gekommen. Nun, Gott bietet uns einen Neuanfang an. Er bietet uns die Chance seiner Kindschaft an. Er bietet uns an, wieder Kinder zu werden. Und zwar seine Kinder, Kinder Gottes. Schlagen Sie mit mir bitte die erste Bibelstelle auf. Wir finden die in 1. Johannes 4 und die Verse 4 bis 6. 1. Johannes 4, Verse 4 bis 6. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun, Geschwister, warum sind wir von Gott? Nun, ich möchte sagen, weil Gott auf übernatürliche Weise in unser Leben eingegriffen hat, indem er uns ausgewählt hat, seine Kinder zu werden. Er hat uns dadurch einen neuen Start ermöglicht. Wir haben die einmalige Chance, ein neues Leben zu führen, einen Neuanfang als seine Kinder. Und Geschwister, ist dieses Wissen nicht fantastisch? Nun, als Kinder Gottes sind wir nicht mehr von dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind keine Kinder dieser Welt mehr, der Welt Satans. In ihrer Feindschaft gegen Gott ist die Welt ganz den Absichten des Teufels untertan, der die Menschen durch die Versuchung in seiner Gewalt hält. In 1. Johannes 5, Vers 19 lesen wir, ich werde dies zitieren, wir gehören zu Gott, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. 1. Johannes 5, Vers 19, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Ja, wir haben mit den Machenschaften dieser Welt nichts mehr zu tun. Wir sollten es wenigstens nicht mehr. Wir sind frei von ihrer Macht, der Macht Satans. Wir müssen nicht mehr zwangsläufig ihren Einflüssen und den weltlichen Begierden erliegen. Das feste Vertrauen auf unseren himmlischen Vater und der uns in uns innewohnende Heilige Geist ermöglichen uns unsere Siege über die Fallstricke Satans. Der Geist, der in uns ist, größer als der in der Welt ist, schreibt Johannes in Vers 4, haben wir es gelesen. Der Fürst dieser Welt, der Mächtige, der in der Luft herrscht, hat, wenn wir feststehen, Geschwister, keine Macht über die Kinder Gottes. Schlagen wir Johannes 3 auf, Johannes 3, und wir beginnen dort zunächst mit den Versen 1 und 2. Johannes 3, Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und das scheinen sie doch erkannt zu haben. Und Geschwister, Nikodemus repräsentierte die Elite des Volkes. Er war Pharisäer und Angehöriger des Hohen Rats, der Oberen der Juden. Warum kam Nikodemus aber bei Nacht zu Jesus? Aus Angst, gesehen zu werden? Oder weil er ungestört von der Menge mit Jesus reden wollte? Oder vielleicht ahnte er, dass Jesus Dinge wusste, die er nicht wusste? Und er wollte ihn einfach aushorchen. Nun, Johannes geht nicht näher darauf ein. Lesen wir jetzt die Verse 3 bis 4 von Johannes 3. Verse 3 bis 4. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und ich denke, man kann durchaus davon ausgehen, dass sich Nikodemus sicher war, dass Jesus hier nicht von irgendetwas Absurdem sprach, wie etwa von einer zweiten physischen Geburt. Doch das wirkliche Wesen einer geistlichen Geburt verstand er nicht. Lesen wir die Verse 5 bis 7. Johannes 3, Verse 5 bis 7. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nun schon Johannes, der Täufer, brachte die Botschaft, tu Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Die Pharisäer und Sadduzäer, die damals an den Jordan kamen, zum Johannes dem Täufer, lehnten seine Botschaft ab. Und Jesus wies Nikodemus erneut darauf hin, dass er, um in das Reich Gottes zu kommen, Buße tun müsse, also bereuen müsse und vom falschen Weg umkehren müsse, damit er durch den Heiligen Geist wiedergeboren werde. In Vers 11 sagt dann Jesus zu ihm, wir dies zitieren, ihr aber, also die Pharisäer, nehmt unser Zeugnis nicht an. Indem sie Jesus und sein Zeugnis rundweg ablehnten, konnten sie auch seine Botschaft in ihrer ganzen Tragweite nicht verstehen. Sie verstanden den Weg nicht, der die Menschen zu Kinder Gottes macht. Schauen wir jetzt Matthäus 18 auf und hier lesen wir die Verse 1 bis 4. Matthäus 18, Verse 1 bis 4. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Nun, die Jünger stellten Jesus eine Frage, die sie wahrscheinlich schon länger beschäftigte und die sie wahrscheinlich auch untereinander diskutiert hatten. Wer wird wohl der Größte von uns sein im Himmelreich? Und vielleicht erwarteten die Jünger damals noch immer ein irdisches Reich und fragten sich, was sie für wichtige Stellungen wohl dort einnehmen würden. Und statt einer Antwort rief Jesus ein Kind zu sich, das nach dem Gesetz rechtlos war, keinerlei Rechte besaß, und stellte es mitten unter sie. Er sagte ihnen, dass sie eine Umkehr ihres Denkens nötig hätten. Die Größe im Himmelreich hängt nicht von großen Werken oder Worten ab, sondern von der kindlichen Demut des Geistes. Jesus' Antwort zeigt uns, dass die Jünger die falschen Fragen stellten. Und wir müssen uns fragen, wie können wir am besten dienen? Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Und wie und wo können wir helfen und dienen? Das kündigt dann von einer wahrhaft demütigen Einstellung, die bei uns als den Kindern Gottes gesucht wird. Gehen wir jetzt zu Philipper 2. Wir lesen hier zunächst die Verse 1 bis 4. Philipper 2, Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und die zahlreichen Mahnungen und Aufforderungen des Philipperbriefes kreisen letztlich alle um ein zentrales Anliegen von Paulus. Es geht ihm um den richtigen christlichen Lebenswandel. Wenn wir den Sohn Gottes, Jesus Christus, als Vorbild für die Nachfolge nehmen, was wir ja tun sollen, wird Gott an uns, an seinen Kindern, seine Freude haben und er wird unser Tun segnen. Mit der Gesinnung Christi können wir die Ermahnungen von Paulus und seine Aufforderungen zu einem christlichen Lebenswandel in die Tat umsetzen. Eigennutz und eitle Ehre, Gesinnungen, die Paulus anspricht, sind die Wurzeln selbstsüchtigen Strebens. Auf diese beiden negativen Ermahnungen setzt der Apostel Paulus eine positive formulierte Ermahnung, nämlich in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Geschwister, die Demut vor Gott und den Menschen ist eine Tugend, nach der wir als Kinder Gottes streben sollten. Paulus erklärt uns dann, wie wir unsere Demut zum Ausdruck bringen können. Statt dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, sollte jeder von uns auf das sehen, was dem anderen dient. Und das höchste Beispiel für die demütige und selbstlose Sorge für den Nächsten hat uns Jesus Christus gegeben. Lesen wir jetzt die Verse 5 bis 8. Philipper 2, Verse 5 bis 8. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. War den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Geschwister, hier findet sich die Aufforderung, dieselbe selbstlose Demut zu zeigen, die Jesus Christus in seiner Selbstentäußerung, seiner Erniedrigung und Herablassung bewiesen hat und somit das höchste Zeugnis für eine selbstlose Sorge für den Nächsten gab. Dass Jesus vor seiner Inkarnation als Mensch in göttlicher Gestalt war, wie Paulus sich hier ausdrückt, weist auf sein Gottsein hin. Jesus hielt aber seine Gottgleichheit nicht wie eine Beute fest, sondern er ließ sie los und wurde ein Mensch, so wie wir, mit allen Mühen und Beschwerden, sogar im Sterben und im Tod. Diese freiwillige Selbstentäußerung Jesus begann mit seiner Menschwerdung. Das heißt, dass er seine göttliche Herrlichkeit und die Gottgleichheit mit dem Vater aufgab und endete mit seinem Tod am Kreuz als Verfluchter. Er gab alle seine persönlichen Vorrechte, die er als Gott besaß, auf und nahm Knechtsgestalt an. Diese Knechtsgestalt, Geschwister, verweist auf seine niedrige und demütige Stellung und seine Bereitschaft zu absolutem Gehorsam gegenüber dem Vater und zum Dienst an anderen. Es gibt für uns kein besseres Beispiel der Erniedrigung und Selbstlosigkeit, der Demut und des Gehorsams als das Verhalten Christi. Dieses Beispiel, das er uns gegeben hat, sollten wir als Kinder Gottes auf unserem Weg immer vor Augen haben und uns ein Leben lang bemühen, seinem Beispiel nachzueifern. Lesen wir jetzt Sprüche 23, die Verse 1 bis 12. Sprüche 23, Verse 1 bis 12 Ich werde Ihnen dies aus der Gute-Nachricht-Übersetzung vorlesen. Sprüche 23, 1 bis 12. Wenn du bei einem hohen Herrn zu Tisch sitzt, dann vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Stürz dich nicht auf die Speisen, auch wenn du noch so hungrig bist. Sei vorsichtig, wenn er dich mit Leckerbissen füttert. Du könntest dich in ihm täuschen. Plage dich nicht, damit ab, reich zu werden. Du weißt es doch besser. Denn ehe du dich versiehst, hat dein Reichtum Flügel bekommen und entschwindet deinem Auge wie ein Adler, der zum Himmel aufsteigt. Lass dich nicht von einem Geizhals einladen, und wenn er noch so köstliche Speisen vorsetzen will. Denn er hat alle die Bissen abgezählt. Greif doch zu, sagt er, aber im Grunde gönnt er dir nichts. Dann vergeht dir der Appetit und das ganze Essen kommt dir wieder hoch. Du hast seine Küche mit überschwänglichen Worten gelobt und nichts dafür bekommen. Verschwende deinen guten Rat nicht an oberflächliche Menschen, die ihn doch nicht zu schätzen wissen. Verrücke nicht die von alters her festgelegten Grenzen, um deinen Landbesitz auf Kosten wehrloser Weisen zu vergrößern. Denn sie haben einen mächtigen Beistand. Gott selbst wird ihr Recht gegen dich verteidigen. Sei bereit, dich korrigieren zu lassen und spitze die Ohren, wenn du etwas lernen kannst. Nun, Geschwister, bei diesen Versen handelt es sich um einen Ausschnitt aus den sogenannten Sprüchen der Weisen. Sie beginnen mit Vers 14 von Sprüche 22 und enden mit Vers 34 von Sprüche 24. Viele dieser Sprüche sind Warnungen und Ratschläge, wobei davor gewarnt wird, etwas Bestimmtes zu tun. Interessanterweise nennen auch viele dieser Sprüche einen Grund für die Warnung oder den anderslautenden Rat, und mehrere Sprüche enthalten eine Begründung. Lesen wir jetzt Sprüche 22, Vers 17. Sprüche 22, Vers 17. Hör zu, ich will dir weitergeben, was weise Lehrer gesagt haben. Nimm dir ihre Worte zu Herzen. Und das ist ein einfacher, doch in seiner Tiefe ein sehr weiser Rat. Diese Ermahnungen, das heißt aufzumerken, das heißt doch, denke genau darüber nach. Das heißt, zu hören und sein Herz zu wenden. Das sind Aufrufe, dem zu folgen, was in diesen Sprüchen dargeboten wird, was folgt. Lesen wir jetzt die Verse 18 bis 19 von Sprüche 22, wiederum aus der Gute Nachricht. Sprüche 22, 18 bis 19. Du tust gut daran, sie auswendig zu lernen, damit du sie jederzeit hersagen kannst. Ich lehre sie dich heute, um dir zu zeigen, dass du dich stets auf den Herrn verlassen kannst. Nun, die Gründe für die Ermahnungen werden in diesen beiden Versen aufgezeigt. Nämlich, wir sollen uns an die Sprüche erinnern und sie zitieren können. Wir sollen darüber sprechen können, denn sie ermutigen uns, dem Herrn zu vertrauen. In diesen Sprüchen werden uns Dinge und Situationen vor Augen geführt, die uns negativ beeinflussen und somit zur Sünde verleiten. Und ich möchte Sie ermutigen, diese Sprüche der Weisen mit offenem Sinn zu studieren, denn sie bringen uns Weisheit und bewahren uns, wenn wir uns daran erinnern, vor mancher Dummheit und machen es Satan schwer, uns in Situationen zu bringen, die uns zur Sünde verleiten. Geschwister, Gott Vater lässt seine Kinder nicht in Unwissenheit oder in der Dunkelheit. Er lässt uns nicht umherhirren. Geschwister, wir müssen die Perlen nur auflesen. Und diese Sprüche der Weisen sind wirkliche Perlen. Gehen wir jetzt zu Matthäus 11 und wir lesen dort die Verse 16 bis 19. Matthäus 11, Verse 16 bis 19. Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu: Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. So sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Nun, Jesus verglich die Menschen seiner Zeit mit Kindern, die auf dem Markt sitzen und denen es mit nichts, aber auch mit gar nichts recht machen kann. An allem und jedem üben sie Kritik. Über Johannes sagten sie, er sei besessen. Über Jesus sagten sie, er sei ein Fresser, Weinsäufer und Freund der Zöllner und Sünder. Und Geschwister, sagen wir es mal so, in diesem Zusammenhang, wir müssen den Stand, sagen wir, des Berufskritikers aufgeben, dem man nichts recht machen kann, der immer ein Haar in der Suppe findet, was im Grunde genommen eigentlich gar nicht so schwer ist, denn wir alle sind nur Menschen und als solche unvollkommen und wir werden es auch bleiben. Wir sollten dafür die Stellung eines Christen einnehmen. Bedenken wir doch, als Kinder Gottes sind wir dem Gesetz unseres Vaters unterworfen. Und das erfordert doch manchmal auch, sagen wir, ja, anders zu erscheinen, als die menschliche Norm erwartet. Bedenken sollten wir auch, dass dieses Werk Gottes Werk ist und er führt es hier auf Erden durch Menschen, trotz ihrer Unvollkommenheit. Und die Aufgabe ist, mit der Hilfe Gottes über alle Widerstände hinweg Menschen in das kommende Reich Gottes zu führen. Unterstützen wir doch als Kinder Gottes diese vom Vater zugeteilte Aufgabe mit aller unserer Kraft, die uns zur Verfügung steht, anstatt uns in gegenseitiger Kleinkrämerei aufzureiben. Und ich möchte jetzt niemand damit angreifen, sondern verstehen Sie es bitte als zugegeben etwas krasse Aufmunterung. Denn nur dann sind wir auch wirklich bereit, Mühen und Plagen, Ängste und Sorgen auf uns zu nehmen, wenn wir von der Aufgabe überzeugt sind, wenn wir uns mit der Aufgabe identifizieren, zu der wir auserwählt wurden. Gehen wir jetzt zu Matthäus 23 und wir lesen hier die Verse 23 und 24. Matthäus 23, Verse 23 und 24. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Nun, die Pharisäer befolgten das Gesetz des Zehnten bis in alle Kleinigkeit hinein haargenau. Man könnte sagen, in dieser Hinsicht waren sie sogar übergenau. Aber man fand bei ihnen weder das Recht, noch die Barmherzigkeit, noch den Glauben. Alles Eigenschaften, die vom Gesetz doch mindestens ebenso gefordert werden. Sie machten viel Wirbel um Nichtigkeiten, doch sie übersahen das Wichtigste. Sie waren so mit Details beschäftigt, dass sie nie dazu kamen, sich mit dem Wesentlichen auseinanderzusetzen. Jesus sagt nicht, dass die Abgaben unwichtig seien. Er macht nur deutlich, dass die Pharisäer das eine auf Kosten des anderen völlig vernachlässigten. Das Gesetz, sagte Jesus, verlangt jedoch beides. Und da sie das nicht erfüllten, nannte er sie verblendet. Und Geschwister, auch wir müssen lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir dürfen keines der Gebote vernachlässigen. Wir dürfen uns niemals auf Kompromisse mit dem Gesetz einlassen. Dann fängt ein anderer Geist an, in uns die Oberhand zu gewinnen. Dann werden wir verblendet und zuletzt geistig blind und sind dann für unseren Vater zu nichts mehr nütze. Es ist nicht immer einfach. Es kann durchaus zu Schwierigkeiten kommen. Darauf sollten wir uns einstellen, dass es Schwierigkeiten auf unserem Weg gibt. Aber durch den, der in uns ist, überwinden wir. Und er ist weit mächtiger als alle äußeren Einflüsse und Hindernisse. Nehmen wir zum Beispiel den Sabbat, Gottes große Bewährungsprobe. Es ist sicherlich nicht für alle von uns leicht, in der heutigen Gesellschaft dem Sabbat die Bedeutung zuzumessen, die ihm Gott zumisst und die diesem Gebot auch zukommt. Aber rufen wir uns ins Gedächtnis, wer nur ein Gebot verletzt, macht sich am ganzen Gesetz schuldig. In jedem Kompromiss, den wir in Bezug auf Gottes Gebot eingehen, verbergen sich Selbstbetrug und der Rückfall in alte Gewohnheiten, an deren Ende die Verblendung und der Abfall steht. Und wie benutzt Gott den Sabbattag? Physisch gesehen ruhen wir an diesem Tag von jeglicher Arbeit und erholen wir uns. Geistig gesehen werden wir an diesem Tag belehrt. Wir haben die Ruhe und die Zeit, uns mit Gott und mit seinem Wort zu befassen. Aber Gott benutzt den Sabbat auch als Zeichen für die Welt. Der Sabbat ist ein Zeichen zwischen uns und Gott. Und Geschwister, wir sollten durch dieses Zeichen die innere Zuversicht haben, dass wir Gottes Kinder sind. Und zu dieser Zuversicht kommen wir nicht, wenn wir mit dem Sabbatgebot oder mit anderen Geboten Kompromisse machen. Und dann, Geschwister, fehlt uns etwas Wesentliches. Denn die Zuversicht führt uns zu einer inneren Ruhe. Sie befreit uns von Furcht und Zweifel. Sie verstärkt unser Vertrauen auf unseren himmlischen Vater. Sie bringt uns auch die Gewissheit, dass er für seine Kinder sorgt, dass er für uns da ist. Matthäus 6, Verse 19 bis 24. Matthäus 6, Verse 19 bis 24. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Frost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun, wie aktuell diese Mahnung von Jesus auch heute noch ist, zeigt doch die ganze Misere der derzeitigen Finanzkrise und deren Hintergründe und die Ursachen davon. Und die Pharisäer waren in dem Irrglauben, dass Gott es denen, die er liebte, materiell gut gehen ließe. Das war ihre Überzeugung. Deshalb wollten sie sich unbedingt auch große Schätze auf Erden ansammeln. Aber Jesus sagt, die irdischen Schätze sind vergänglich, wohingegen die Schätze im Himmel, das sind unsere guten Taten, unsere guten Werke, unser christlicher Lebenswandel, diese Schätze gehen nie verloren, denn sie werden im Himmel aufbewahrt. Wenn wir nur auf Geld und Reichtum schauen, leben wir in geistiger Finsternis. Und diese Finsternis öffnet der Gier und Selbstsucht Tür und Tor. Als Kinder Gottes sollten wir auf unseren Vater schauen und nach seinem Willen trachten. Dann wird nicht Finsternis um uns sein, sondern es wird Licht sein und unser Licht wird leuchten. Wir können nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen, denn beide schließen sich gegenseitig aus. Die Liebe zum Geld bringt uns von Gott ab Und umgekehrt machen wir, wenn wir Gott wirklich lieben, Geld nicht zu unserem Hauptzweck unseres Lebens. Wir sollten uns bemühen, Geschwister, alle Dinge, mit denen wir es in unserem Leben zu tun bekommen, aus christlicher Motivation heraus zu tun. Dann stehen wir im Licht, denn zum Licht sind wir berufen. Und wir alle kennen die Schriftstelle in Matthäus 5, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nun, das Licht wirft zwar auch Schatten, aber die wichtigste Eigenschaft des Lichtes ist es, zu leuchten und den Weg zu weisen. Das heißt, wenn wir ein Licht sein wollen, wenn wir Licht verbreiten wollen, müssen wir so leben, dass unsere guten Werke für andere sichtbar sind. Dann sind sie in der Lage, sie, die anderen, in der Lage, den Weg zu erkennen, den wir gehen, nämlich Gottes Weg. Und Gott möchte, dass wir ein Beispiel als seine Kinder für diese Welt abgeben. Dies können wir nur erlangen, wenn wir Gottes Weg der Wahrheit fest im Glauben stehen, gehen. Wenn wir in Gottes Gerechtigkeit stehen, weil wir Glauben haben und seinen Willen auch in die Tat umsetzen, dann haben wir auch eine geistliche Beziehung zu ihm, wie ein Kind zu einem liebenden Vater. Dann dürfen wir uns auch als Kinder Gottes betrachten und fühlen, denn dann sind wir es auch. Schauen wir zu Johannes 3 auf und wir lesen die Verse 17 bis 21. Johannes 3, Verse 17 bis 21. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Nun, Gott sandte seinen Sohn, um die Menschheit zu retten und nicht zu richten. Er bietet den Menschen das Heil an. Und Gott hatte etwa nicht Freude am Tod der Bösen, aber er will, dass möglichst alle Menschen gerettet werden. Der Weg zur Rettung ist der Glaube an das Werk, das Jesus am Kreuz vollendet hat. Aber dieser Glaube fehlt den Menschen. Wenn es hochkommt, haben sie vielleicht das Wissen darum, aber sie glauben es nicht. Jesus nennt auch den Grund, warum die Menschen mehr die Finsternis lieben als das Licht. Er sagt, denn ihre Werke sind böse. Das heißt, die Menschen lieben die Finsternis nicht um ihrer selbst willen, sondern sie lieben es um dessen willen, was sie verbirgt. Sie wollen ungestört mit ihren bösen Werken fortfahren, wohingegen das Licht die bösen Werke sichtbar macht. Letztlich ist die Liebe der Menschen zur Finsternis statt zu Gott, dem Licht, ein Ausdruck ihrer Götzenliebe. Und jeder hat so seinen Götzen, wie wir vorhin an dem Beispiel über den Mammon gesehen haben. Ebenso wie das natürliche Licht des Tages sichtbar macht, was sonst im Finstern verborgen bliebe, so macht Christus das Licht die Werke der Menschen, die böse, als böse, als nichtsnutzig offenbar. Und wer Böses tut, hasst das Licht, weil er fürchtet, dass im Licht die Wertlosigkeit seines Tuns, seiner Taten offenbar wird und er sich von ihnen abwenden müsste. Und dazu steht ihm nicht der Sinn. Wir haben auch gesehen, dass die Kinder Gottes im Licht stehen. Nun, es ist so, dass auch ein Kind Gottes sündigt, zweifellos. Aber der Unterschied ist, es bekennt seine Sünden. Es bereut seine Sünden. Und Gott antwortet mit Vergebung. Im Gegensatz zu den Kindern Gottes kennen die Menschen nicht den letzten Sinn des Lebens. Und daher kommen auch ihre falschen Motive und ihre falschen Ziele. Man könnte vielleicht auch sagen, Jesus wirkt auf uns wie ein Magnet. Wir als Kinder Gottes gehören zu ihm. Wir werden von ihm angezogen, wie von einem Magneten. Und wir hören seine Botschaft, seine Offenbarung gern und offenen Sinnes. Das Licht tadelt unsere Sünden. Aber wie schon gesagt, wir antworten mit Treue und Glauben. Und wir leben heute ein anderes Leben als früher vor unserer Berufung, das wir einst auch in der Finsternis verbrachten. Unser neues Leben gründet sich auf unseren Glauben und auf das Evangelium, das uns Jesus brachte. Und der Geist, der in uns wirkt, führt uns auch zu neuen Interessen. Und er gibt uns neue Kraft und auch neue Ziele. Er hilft uns, die Finsternis zu überwinden und ein Leben in der Wahrheit Gottes zu führen, die zum Licht, zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus führt. Schlagen wir jetzt Johannes 1 auf und wir lesen hier die Verse 1 bis 5. Johannes 1 und die Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und in diesem Prolog spürt man fast die Gedanken bei Johannes, die ihn dabei bewegten. Er möchte sagen, dass die Menschen die Lehren und Taten Jesus näher kennenlernen sollten. Doch sie werden die gute Nachricht von Jesus nicht in ihrer ganzen Tragweite verstehen, wenn sie nicht zugleich erkennen, dass Jesus Gott ist, der sich im Fleische manifestiert hat. Wir als Kinder Gottes haben das Privileg, dies zu verstehen. Und das Wort ist ewig. Es steht in Beziehung zu Gott und es ist Gott. Und das Wort war schon immer bei Gott. Und Christi Existenz begann nicht irgendwann innerhalb der Zeit. Genauso wenig, wie er erst zu irgendeinem Zeitpunkt in Beziehung zum Vater trat. Und die Menschen fragen sich öfters, warum gibt es etwas und nicht nichts? Nun, die Antwort lautet, weil es Gott gibt. So einfach können die Dinge manchmal sein, man muss sie nur erkennen. Er, Gott, ist ewig und der Schöpfer aller Dinge. Und das Werkzeug der Schöpfung war das Wort. Sie können dazu 1. Korinther 8, Vers 6 notieren, Kolosser 1, Vers 16, Hebräer 1, Vers 2. Ich werde Ihnen Kolosser 1, Vers 6 vorlesen aus der Übersetzung Neues Leben. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er machte alles, was wir sehen, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Kolosser 1, Vers 16 aus der Übersetzung Neues Leben. Nun, die Bibel macht hier eine ganz klare, unmissverständliche Aussage. Aber die Menschen lehnen die Wahrheit ab. Selbst wenn sie lesen, sie haben sich eine Welt ohne Gott erschaffen. Sie wollen selbst entscheiden, was gut und was böse ist. Sie wollen frei sein von Bevormundung und sind doch Sklaven geworden. Sklaven ihrer Philosophien. Sklaven Gottes dieser Welt. Der Welt Satans. Aber auch das erkennen sie nicht. Die ganze Schöpfung wurde gemacht vom Vater durch das Wort. Im Johannesevangelium steht das Wort im Mittelpunkt. Es kam, um den Menschen den Vater zu offenbaren. In 1. Johannes 1, Vers 18 steht, ich werde Ihnen dies zitieren auf der Hoffnung für alle Übersetzung: Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Johannes 1, Vers 18. Und Geschwister, in diese Familie, Gott Vater und der Sohn Jesus Christus, können wir hineingeboren werden. Jetzt sind wir erst gezeugte Kinder Gottes, Kinder praktisch in Embryoform. Aber bei der Rückkehr von Jesus Christus können wir Teil der Gottfamilie werden. Aber nicht mehr in Fleisch und Blut, sondern als Geistwesen. Wir werden dann die Herrlichkeit besitzen, die schon heute der Erstgeborene, unser älterer Bruder, Jesus Christus hat. Gehen wir jetzt zu Johannes 6. Johannes 6, wir lesen die Verse 63 bis 65. Johannes 6, Verse 63 bis 65. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und die ihn verraten würden. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Nun zunächst, Geschwister, ohne den Heiligen Geist wären wir nicht in der Lage, Jesus und sein Wirken zu verstehen und seine Botschaft, die er brachte. Aber als Kinder Gottes haben wir den Heiligen Geist. Er steht uns zur Verfügung. Und dadurch haben wir Verständnis und Hoffnung. Hoffnung auf ewiges Leben. Aber, Geschwister, wir müssen auf das hören, was unser Erlöser Jesus Christus sagt. Und es auch im täglichen Leben anwenden, es in die Tat umsetzen. Sein Wort, Geschwister, wirkt nicht automatisch. Wir müssen es im Glauben annehmen. Und Jesus lehrt uns auch, dass wir die Hilfe Gottes bedürfen, um zum Glauben zu kommen. Jesus sagt in Vers 44, ich werde dies zitieren: Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 6, Vers 44. Geschwister, die Menschen, sagen wir so, sind so festgefahren im Treibsand der Sünde und des Unglaubens, dass ihre Lage aussichtslos ist. Es sei denn, Gott zieht sie aus dieser Lage heraus. Und nur mit der Hilfe Gottes können wir aus der scheinbar aussichtslosen Lage herauskommen. Ohne sein positives Wirken in uns können wir auf seine Warnungen, auf seine Ermahnungen, auf seine Einladung gar nicht reagieren. Schlagen wir jetzt Kolosser 2 auf und wir lesen die Verse 8 bis 10. Kolosser 2, Verse 8 bis 10. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Nun, die falsche Philosophie, von der Paulus hier warnt, stützt sich auf die Mächte der Welt. Und wer das ist, Geschwister, das wissen wir nur zu genau. Diese Philosophie ist dämonisch und weltlich. Nicht gottgefällig oder christlich. Und wenn wir uns nicht ganz vorsehen, wenn wir nicht ganz wachsam sind, geraten wir womöglich sehr schnell in ihr Netz. Die Gefahr ist groß und davor möchte uns Paulus warnen. In dieser Philosophie, die auf leerer menschlicher Logik basiert, gibt es keine Fülle. Paulus sagt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus. Er war ganz Gott, er war ganz Mensch. Nur in ihm ist die Fülle erfahrbar. Ohne ihn gibt es nur die Leere. Der Philosoph Jean-Paul Sartre sagte, das Leben ist wie eine Seifenblase auf dem Meer des Nichts. Ich denke, diesem Wort manifestiert sich die ganze menschliche Philosophie und Logik. Sie ist gänzlich ohne Hoffnung, ohne Zuversicht und ohne jegliche Zukunftsperspektive und in ihrer Endkonsequenz tödlich. Da ist nichts. Und Geschwister, wir sollten bereit sein, uns total zu verwandeln durch den, der in uns ist. Christus muss das Sagen in uns haben, nicht die Philosophen dieser Welt. Und ich denke, auch unser Licht sollte wachsen. Gehen wir jetzt zu Hebräer 2. Hebräer 2. Und wir beginnen hier mit dem Vers 5. Hebräer 2, Vers 5. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Ja, nicht Engeln, sondern Menschen wird die Herrschaft unter ihrem König Jesus Christus über die zukünftige Welt anvertraut werden. Jesus Christus wird der König, der Herrscher der Welt von morgen sein. Und wir alle, als die Kinder Gottes, werden an dieser Herrschaft teilhaben. Die Bedingung ist, dass wir fest an unserem christlichen Bekenntnis festhalten und unserem Herrn und Meister bis zum Schluss die Treue halten. In Hebräer 12, Vers 28 steht geschrieben, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Wie es ihm gefällt. Hebräer 12, Vers 28. Wie es Gott gefällt und nicht wie es uns gefällt. Lesen wir jetzt die Verse 6 bis 8 von Hebräer 2. Hebräer 2, Verse 6 bis 8. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Nun, in dieser Passage zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes Psalm 8. Und es ist, also mir geht es wenigstens so, es ist schon äußerst erstaunlich, welch große Verantwortung dem Menschen im kommenden Reich Gottes anvertraut werden wird. Und es ist schon eine ganz besondere Gnade Gottes. Jetzt ist dies noch nicht ganz ersichtlich. Aber die Zeit, an der dies ans Tageslicht kommen wird, Geschwister, die kommt immer mehr. Lesen wir jetzt Vers 9, Hebräer 2, Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Ja, auch Jesus Christus hat die endgültige Herrschaft im kommenden Reich Gottes noch nicht angetreten. Doch am Ende wird er durch das Leiden des Todes gekrönt mit werden mit Preis und Ehre. Vers 10, Hebräer 2, Vers 10. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfanger ihres Heils, durch Leiden vollendete. Ja, Jesus Christus ist der Anfänger, oder man könnte vielleicht auch sagen, der Urheber des Heils für die Kinder Gottes, die Zeit, die Gott in dieser Zeit zur Herrlichkeit ausersehen hat. Jesus ist der Menschensohn und seine Brüder und Geschwister und Schwestern sind wir hier, die wir heute beisammen sind, die mit ihm sowohl im Leiden als auch in der zukünftigen Herrlichkeit verbunden sind. Er will seine Freude und er wird sie mit uns in der künftigen Welt teilen. Lesen wir Verse 11 bis 13. Hebräer 2, Verse 11 bis 13. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, und spricht, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Ja, Geschwister, es besteht eine tiefe Verbindung und Einheit zwischen Jesus und uns. Und durch seinen Tod hat er uns geheiligt. Wie ein älterer Bruder inmitten von jüngeren Geschwistern lehrt er, der Urheber des Heils uns, die wir ihm nachfolgen, auf dem Weg des Leidens. Das heißt, er bereitet uns heute auf die kommenden Aufgaben vor und er möchte uns im Reich Gottes an seiner Seite wissen. Hebräer 2, Verse 14 bis 15. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn wir wurden einst von unserem Feind, von Satan, in Knechtschaft gehalten. Weil wir, die Geschwister Jesus Menschen sind, musste er, der Anfänger des Heils, ebenfalls Mensch werden. Er musste für uns sterben, um uns zu erlösen. Denn nur so war er in der Lage, dem Teufel die Macht zu nehmen. Wir sind dadurch nicht mehr länger Knechte Satans. Und Geschwister, wir können heute dem Tod mit demselben Gottvertrauen entgegensehen, wie es unser Herr und Meister Jesus Christus tat. Lesen wir jetzt die Verse 16 bis 18. Hebräer 2, Verse 16 bis 18. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Geschwister, in welche Nöte und Bedrängnisse wir auch immer geraten mögen, unser Herr wird uns helfen. Er wird uns niemals im Stich lassen. Er wird uns nie enttäuschen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus Christus in seiner Funktion als Hohepriester uns, die wir versucht werden, helfen kann. Er kann uns helfen, weil er selbst in seinem Leiden die Erfahrung der Versuchung durchlebt hat. Er hat dieselben Versuchungen durchlebt wie wir. Es dürfte eindeutig klar sein, dass der Anfänger des Heils für seine in der Zukunft liegende Aufgabe, die Kinder Gottes, zur Teilhabe an seiner künftigen Herrlichkeit vorbereiten und vollenden wird. Lesen wir jetzt Galater 4 und die Verse 4 bis 5. Galater 4, Verse 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Nun, als Gott seinen Sohn sandte, brachte dieser Hoffnung und Freiheit. Wir alle waren Knechte der Mächte der Welt, bevor Christus uns befreite. Der Sohn war nicht nur Gott, er war auch Mensch, wie der Ausdruck geboren von einer Frau, zeigt. Darüber hinaus wurde Christus als Jude unter dem Gesetz geboren. Und er erfüllte das Gesetz voll und ganz und trug schließlich seinen Fluch am Kreuze. In Galater 3, Vers 13 steht geschrieben: Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13, das ist aus der Übersetzung Neues Leben. Nun, wie erlöste uns Christus? Indem er die Strafe für die Menschen, die das Gesetz übertreten haben, auf sich nahm, konnte er die Menschheit stellvertretend von dem Fluch, unter dem sie standen, erlösen. Die Inkarnation oder Tod Christi sichert uns die Kindschaft, Geschwister. Wir als Kinder Gottes haben nun alle Vorrechte, die ein erwachsener Sohn in einer Familie genießt. Das sind Galater 4, lesen wir jetzt die Verse 6 bis 7. Galater 4, Verse 6 bis 7. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Gott sandte seinen Sohn nicht nur, er schenkte auch den Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, das Gott uns aufgrund unserer Kindschaft macht. Der Heilige Geist bezeugt unsere Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Er veranlasst uns, zu Gott zu beten und ihn mit Abba, lieber Vater, anzureden. Diese vertraute Anrede ist ein Zeichen der Vertrautheit und der Zuneigung, die zwischen uns und Gott besteht. Da wir nun Kinder sind, sind wir auch Erben. Wir haben es eben gelesen. In der Familie Gottes bedeutet die Kindschaft zugleich die Einsetzung zum Erben. In Römer 8, Vers 17 schreibt Paulus an die Römer: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Römer 8, Vers 17. Geschwister, die Kindschaft bezeichnet die neue Stellung, die wir als Kinder Gottes haben. Und wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir Gott Abba, lieber Vater, nennen dürfen. Wir sind Gottes Kinder und eine sichere Beziehung können wir nirgends finden. Gott liebt uns, seine Kinder, wie er seinen einzig gezeugten Sohn liebt. Und Gott wird uns Anteil an der Herrlichkeit geben, die jetzt Christus zu eigen ist. Wir unterstehen Gottes väterlicher Fürsorge, aber auch Erziehung. Wir sollen zu Gott, unserem Vater im Himmel, beten, seine Eigenschaften annehmen und seiner väterlichen Liebe vertrauen. Gott will, dass wir als seine Kinder, die er liebt, seine Wesenszüge tragen und dementsprechend auch handeln. Geschwister, unterwerfen wir uns diesem Prozess und überwinden wir die Welt, so wird unser himmlischer Vater seine helle Freude an uns, an seinen Kindern haben.